Märchen schreibt die Zeit. Und wir schreiben Staffel 3, Folge 5, Cinco Cinque, das die Schöne und das Biest. Wir sind noch immer oder schon wieder, je nachdem, wer sich diese Folge wann anhört, im Büro von Michael Lanzinger und verwenden das Equipment und die Nerven von Michael Grasiker, dem einzig wahren Drachentöter. Hallo Michael.
Hallo.
Hallo Michael.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Wir sind ja noch immer in der Disney-Staffel, Staffel 3 von unserem Podcast Spoiler Alert. Und als letzte Folge für diese Staffel haben wir uns gedacht, wir behandeln ein Märchen, das, glaube ich, das Lieblingsmärchen von sehr vielen Menschen ist.
Inklusive meiner Gattin.
Also hat es auch für dich einen speziellen Stellenwert sozusagen. Du hast dich also schon sehr oft mit dem beschäftigen dürfen.
Genau.
Mit dem Märchen. Wir haben gerade geredet, es gibt unglaublich viele Versionen, Arten, wie es aufgearbeitet wurde. Die Originalversion kommt von Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve und heißt La Belle et la Bête. Die Schöne und das Biest. Und ist schon ziemlich in die Jahre gekommen, ziemlich alt, aber der Inhalt ist zeitlos. Und wir sprechen heute, weil es ja Disney ist, der uns das Thema vorgibt, vom Animationsfilm aus dem Jahr 1991, also auch schon wieder ein paar Jahre her. Es geht um die Schöne, also die Belle, die in einem kleinen Örtchen lebt, vielleicht ein kurzer Recap am Anfang und dort ziemlich gute Zeit hat, sie hat einen Vater. Sie hat auch einen I Want Song, den wir ganz am Beginn dieser Staffel mit der Ariel sozusagen eingeführt haben. Und sie ist eigentlich ziemlich tough, sie ist unabhängig, sie liest gerne. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie bei Disney eine Frau, die liest, gezeigt worden ist, im Jahre 1991. Oder zumindest halt so prominent am Beginn.
Es ist eigentlich nicht so die klassische Disney-Prinzessin, die vorher so irgendwie so das Cheerleader-Girlie, wenn man so sagen würde, Haschall präsentiert wird, sondern eigentlich jetzt schon mehr so ein bisschen ein Prototyp von späteren Heldinnen und Disney-Prinzessinnen, wie jetzt so in Richtung Pocahontas oder Mulan, die jetzt schon mehr für was eintreten und so. Also ja, zumindest von der Präsentation her, finde ich. Ja. Und das ist ja das, was in diesem Dorf eigentlich ein Problem ist für die Belle, weil diese Dörfler sie eigentlich nicht so akzeptieren und mehr als Außenseiterin sehen, weil sie einfach sich nicht für Jungs interessiert, sondern weil sie liest und der Vater ist ja auch so ein Erfinder, der so
Steampunk-Gadgets
macht, mehr oder weniger.
Aber sie muss ja tough sein, weil die Geschichte verlangt es von ihr, als ihr Vater von einem verwunschenen Biest mehr oder weniger entführt wird und sie sich dann anbietet, statt des Vaters eingesperrt in Gefangenschaft sein zu wollen oder halt, ja, zumindest halt seinen Platz einzunehmen. Dort im Schloss lernt sie nicht nur das Biest ein bisschen besser kennen, sondern auch
den Haushalt im wahrsten Sinne des Wortes,
also den von Unruh und den Lumière und so. Und sie sieht halt, dass der gesamte Hausrat mehr oder weniger verzaubert ist oder zumindest sprechen kann und sich bewegen kann, anders als man das eigentlich erwarten würde.
Dort fliegt dann mal eine Tasse runter.
Das war
da ist wirklich alles hin.
Katastrophe. Ja. Also der Chip, die kleine Tasse mit dem Zahnspalt. Sie lernt das Biest ein bisschen besser kennen und über diese Biestlichkeit, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Biest immer sehr cool gefunden eigentlich. Nicht hässlich, sondern eher ziemlich einfach cool als Buhr. So, man dachte, das Biest schaut schon sehr cool aus.
Nein, das Biest wird irgendwie, also bei Disney ist einmal gesagt worden, dass das so die Teddybär-artigste Version ist.
Ja, auf jeden Fall. Die Disney-artigste Version.
Ich glaube, dass das jetzt Biest in dem Fall nicht unbedingt so missgestaltet sein muss. Also so Belle und der Schogote, wenn man es bei Lovecraft sieht. Ja. Mm. Wobei, Fun Fact, ich habe jetzt gerade gelesen.
Du meinst die Schogette, wie es da
bei uns.
Belle und die Schogette mit Crunchy Peanut Butter.
Nämlich, wie es da bei uns am Podcast-Gabentisch liegt, ja, sozusagen. Wobei das Lustige ist, dass ich jetzt gerade vor wenigen Tagen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich eine E-Mail gekriegt. Es gibt jetzt ein neues Kickstarter-Projekt, und zwar The Beauty and the Beast, aber The Beast ist quasi der Cthulhu, also eine Lovecraft-Adaption. Also Beauty and the Beast, wie Lovecraft sie geschrieben hätte, gibt es jetzt ein Graphic Novel, folgt Cthulhu Invades Wonderland und Cthulhu Invades Neverland.
Wow, das war ja genau das Richtige für uns jetzt, oder nicht?
Peter Pan.
Also Cthulhu. Und Alice im Wunderland wird auch irgendwann noch kommen.
Genau, wird auch noch. Gibt es ja auch einen Disney-Film dazu.
Eben.
In Wirklichkeit. Und auf jeden Fall, das Beast irgendwie, also mir kommt vor, zumindest im Disney-Film und auch sonst in Adaptionen, die ich kenne, also es gibt ja die Realverfilmung mit der Emma Watson.
Die, ja, die neuere, genau.
Also nach ihrem Schulabschluss auf Hogwarts lebt sie in einem kleinen Dorf und wird dann entführt und hast zufällig Bell oder so.
Alles vergessen, irgendwie was gelernt so, hat in der,
genau,
Schule.
Und kann sie aber nicht mehr wehren, weil es, genau. Ja. Man vergisst so schnell.
General
und auf der Maturreise, das ist ein Wahnsinn.
Ja, was man jetzt, auf Chersonesos, ja, der griechischen Tschecherinsel.
Genau. Und dann gibt es aus meiner Sicht eine wahnsinnig gute Version mit Vincent Cassel. Ja. Die also französisch ist und wirklich das Ganze düster, aber sehr gut macht. Und es gibt auch noch...
Die beste Version? Mit der Frau Sarah Connor Terminator Linda Hamilton.
Diese Miniserie, oder Ron die Serie Perlman. Mit Ron Perlman. Böse Zungen behaupten, er hat sich nur ein Bart wachsen lassen müssen. Ah. Nein, stimmt überhaupt nicht, der Ron Perlman ist...
Und lange Haar.
Ziemlich
kleiner,
cool.
Kleiner Drive-by für den Ron.
Das spielt ja im 20. Jahrhundert und hat eigentlich ein bisschen andere Themen, wo ist Beast aber eigentlich, also fast so wie das Frankenstein-Monster, eigentlich so als missverstandene Kreatur umgekommen.
Ja, es hat auch so ein bisschen so ein Vibe wie Phantom der Oper.
Ja, genau.
So ein bisschen im versteckten Haus dieses Phantom, dieses Beast.
Und beim Beast ist eigentlich so, also immer wenn man sich das anschaut, das wird immer so katzenartig dargestellt, also so Raubkatzenartig.
Ja.
Und es hat eigentlich dieses Beast, nicht so dieses Abscheuliche, wie Schokotte oder Schokette, wenn es nicht mit Peanut Butter Crunch ist oder so.
Ziemlich abscheulich.
Sondern eher dieses animalisch-aggressive mehr.
Und das aufbrausende, das unverständliche Wesen eher.
Das ist eher so, und das wird mehr oder weniger von der Belle irgendwie so fast gezähmt, kann man sagen. Oder ja. Erlernt da die romantische Liebe sozusagen.
Und während die Belle sozusagen das Biest zähmt, wie es du jetzt so schön gesagt hast, erfordert aber der Gaston im Dorf, dass seine angebetete Belle entführt worden ist von diesem Biest, und er stellt einen Lynchmob zusammen oder rüttelt halt die Leute auf, wiegelt sie auf, und dann kommt's zum Showdown beim Schloss, bei dem verwunschenen Schloss. Natürlich wird aber der Gaston besiegt und das Biest verwandelt sich zurück. Die gesamte Belegschaft und der Hausrat wird wieder zur Belegschaft, besser gesagt so, und das Biest und die Schöne, die Belle, leben dann natürlich auch wieder. Glücklich und zufrieden.
War ja in letzter Sekunde, weil es ist ja das Biest, hat ja nur eine gewisse Zeit. Es ist ja von einer Zauberin verzaubert worden. Und da gibt es, zumindest in der Disney-Version, ich weiß nicht, ob es sonst da so ist, unter einer Glassturz gibt es die Rose, die langsam Blätter verliert und damit sozusagen die Zeit vom Biest einfach abläuft.
Das ist mir besonders hängen geblieben, weil ich am Super Nintendo das Spiel gespielt habe, Die Schöne und das Biest. Und da
super,
haben
wir
das Super Biest, das super schöne, das Super Biest, ist jetzt auch eine RTL-Sendung.
Super Biest.
Und da hat man quasi mit dem Biest gespielt, es war ein Sidescroller, Jump and Run, und die Zeit ist aber auch abgelaufen, und die Zeit war diese Rosenblätter, und wenn das quasi zur Gänze verwelkt war, dann hat man halt keine Zeit mehr gehabt. Deswegen ist mir das sehr hängen geblieben. War ein sehr schwieriges Spiel damals noch. Wahrscheinlich jetzt wird es nicht mehr so.
Ich finde aber auch, dass diese Rose generell, also auch wie es dargestellt worden ist im Film, einfach ein sehr schönes Bild ist. Also es ist optisch schaut das einfach wahnsinnig stark aus.
Ja, total.
Sowohl im Realfilm wie im Animationsfilm.
Schöne Ästhetik.
Ja, schöne Ästhetik.
Das war übrigens 1991 der letzte Film, der für einen bester Film-Oscar nominiert worden ist, bis zum Jahr 2010, in dem Up wieder nominiert worden ist.
Ah, ja,
das ist. Up ist für 5 Oscars nominiert gewesen und Beauty and the Beast für 6 Oscars und hat dann tatsächlich den besten Song und den besten Original Score Oscar gewonnen. Ähnlich wie Ariel. Der beste Film 1991. Ratet mal, schaut's nicht nach, wo Aber welcher Film hat 1991 bester Film gewonnen?
Ich hab keine Ahnung.
Dirty Dancing?
Nein, der Titanic, jedes Jahr. Nein, Titanic war viel später. Aha. Viele Jahre später. Es war das Schweigen der Lämmer.
Ha. Miss Starling.
Quid pro quo. He puts the lotion on the skin or else it gets the hose again.
Quid pro quo. Miss Starling.
Miss Starling. So, das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr interessanter Ort von Nominierungen gewesen. Gehen wir mal dorthin, dass die Originalversion aus Frankreich ganz eigentlich anders strukturiert war. Das Beast war nämlich nicht so beastig wie in Disney, sondern es war eher dümmlich, weil sie sich nicht wirklich ausdrucken können in dieser Beast, in dieser animalischen, tierischen Form, hat sie sich nicht verständlich für die Belle ausdrucken können. Und die Belle hat über das hinwegschauen müssen, das ist mir das eine. Und zum anderen ist der Prinz nicht verwandelt worden, ins Beast verzaubert worden, weil er quasi zu eitel war und aus dieser Selbstsucht heraus bestraft worden ist von einer Hexe, sondern er wollte diese Hexe nicht heiraten und die hat ihn dann zur Bestrafung verzaubert. Das heißt, dieses Originalmärchen aus Frankreich ist sehr stark abgeändert worden. Hat Disney ja grundsätzlich immer wieder so, dass es sehr stark entweder verniedlicht, vereinfacht oder halt einfach in diese Richtungen lenkt, die für die Disney Corporation richtig erachtet werden. Jetzt meine Frage ist jetzt die, darf ich ein Märchen einfach so verändern? Vielleicht nur ein kleiner Hinweis dazu, mit dem du besser arbeiten kannst. Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve ist 1755 im Alter von 70 Jahren, kurz nach Weihnachten, verstorben. Da habe ich recherchiert. Also ja. Deep Dive. Jetzt die Frage also, wie tue ich da, als wenn mir das Märchen quasi nicht so gefällt, wie es ist?
Es ist ja so, dass ein Märchen, laut, wenn man österreichisches Recht nimmt, ja, nach § 2 Urheberrechtsgesetz als Werk der Literatur ist, ein Werk der Literatur dasteht, gibt da Werke der bildenden Künste, also Plastiken beispielsweise, Statuen und Werke der Filmkunst. Computerprogramme sind übrigens auch Werke der Literatur, steht drinnen. Ja, ist wirklich, steht in Paragraphen drinnen. Aber es gibt Sondervorschriften für Computerprogramme, was auch Dekompilierung und so weiter betrifft. Ja. Auf jeden Fall, es genießt eben urheberrechtlichen Schutz. Das betrifft auch die sogenannten Verwertungsrechte, das ist § 14, also das Werk zu lizenzieren, aufzuführen, in andere Form zu bringen und so weiter. Und das steht nur dem Urheber, der Urheberin zu, das steht in § 10. Der kann das zwar lizenzieren und kann sagen, ja, du darfst das, aber muss er nicht. Das bedeutet, also man darf ein Märchen, wenn das klar jemandem zuzuordnen ist. Also ich rede jetzt nicht von Grimms Hausmärchen, wo bis heute nicht klar ist, wo diese herkommen, sondern die Grimm, Gebrüder Grimm haben die an sich nur, waren übrigens ja auch Juristen, zumindest einer von denen, zwar quasi kodifiziert, die haben sie zusammengefasst. Das ist natürlich was anderes. Aber grundsätzlich die Autorin, die Villeneuve, Madame de Villeneuve, die hat das ganz klar geschrieben. Das heißt, sie ist nach österreichischem Recht Urheberin, hat ja Verwertungsrechte und so. Disney darf das nicht einfach umschreiben. Es ist ja so, wenn ich ein Werk übersetze, also vom Französischen ins Englische, ins Deutsche, oder sonst wie bearbeite, also umschreibe, dann entsteht ein neues Werk. Das heißt, an dieser Version, die Disney gemacht hat, hat Disney an sich das Urheberrecht, weil es ist eine Bearbeitung, die weit genug vom Original entfernt ist. Dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht ein bloßes Plagiat, sondern es ist einfach eine Bearbeitung. Allerdings, wenn sie Disney nicht vorher die Lizenz dazu gesichert hat, dann begeht es durch die Bearbeitung eine Verwertungsrechteverletzung, also eine Urheberrechtsverletzung. Es gibt natürlich die sogenannte Freiwerknutzung, zum Beispiel, wenn ich das mache für einen privaten Gebrauch, dass ich sage, okay, da gibt es das Märchen, aber ich will das meinem Kind erzählen und das Ende gefällt mir jetzt, ändert das quasi um. Das war der Privatkopie, kein Problem. Wenn ich irgendwelche Parodien mache, also mit Memes und so weiter, ist das auch kein Problem, Zitate, also Teile von einem fremden Werk unter Angabe der Quelle übernehmen oder in Parodien, Memes zum Beispiel machen, ist freie Werknutzung, allerdings immer sehr stark nicht kommerziell. Also da habe ich ein Thema.
Das heißt, ich darf nicht eine Parodie schreiben, Geld dafür verlangen für einen Eintritt oder sowas?
Ja, da wird schwierig, das sollte die eher lizenzieren.
Und muss ich bei einer Parodie auch eine Quelle angeben?
Ja, an sich. Ja. Also es kommt ein bisschen darauf an. Also es heißt Parodien und Pastiches. Und Pastiches sind im Prinzip Memes. Also diese ganz kleinen Bilder, die einfach nur ganz kleine Bereiche sind, die sollen auch frei sein. Das ist jetzt nicht so problematisch. Aber also bis auf die Zitate ist alles, was jetzt kommerziell ist, immer ein Problem. Im Urheberrecht, muss man dazu sagen. Ja. Was aber noch interessant ist, ist das, dass ja das Urheberrecht einem gewissen Ablauf unterliegt, auch in Österreich.
Ja.
Paragraph 60 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz sagt, nach dem Tod des Urhebers 70 Jahre. Wenn die Autorin 1755 gestorben ist, plus 70 Jahre, sind wir im Jahr 1825. Das bedeutet, dass im Jahr 1825 für die originale Geschichte das Urheberrecht abgrenzt ist. Das war dann gemeinfrei, wie man so sagen würde. Wobei gemeinfrei ein bisschen was anderes ist, aber grundsätzlich gemeinfrei.
Weniger gemein, als man sich das jetzt vorstellt.
Genau, weniger gemein und mehr frei. Das bedeutet, wann zu dem Zeitpunkt diese Geschichte existiert hat und das keiner groß weiter bearbeitet hat, dann war dieses Werk eben gemeinfrei und Disney hat dieses Werk dann später nehmen können, hat es bearbeiten können, hat dadurch ein neues Werk geschaffen, ohne dass aber das alte Urheberrecht gebrochen wird, weil das gibt's nicht mehr, und hat jetzt quasi auf die Disney-Version von Die Schöne und das Biest letztlich wieder Urheberrecht gesammelt.
Das haben sie dann schlau gemacht.
Naja.
Durch das, dass sie den Film erst 1991 gedreht haben.
Ja, durchaus.
Ideal.
Der Film 1991, da ist dann, wann weil das ein Filmwerk ist, ist ein gemeinschaftliches Werk. Und dann würde man wahrscheinlich sagen müssen, 70 Jahre nach dem Tod des letzten Urhebers, also da sind wir, wenn das 1991 war, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Haben wir noch viel Zeit, ja, eigentlich schon. Mhm.
Was ist das, 2061 dann oder so?
Und
2061, das ist kurz vor dem ersten Kontakt.
Ja, Saffron Cochran.
Genau.
Und was ist eigentlich, also ich denke mal halt, dass die Disney sicher, das meine ich, wieder was einfallen lässt, um das Copyright zu verlängern, wie zum Beispiel eine kleine Neubearbeitung.
Möglich.
Dann die E-DVD released oder so.
Ja, ich meine, was man dazu sagen muss, ist das, dass ja mittlerweile eben dann die Realverfilmungsversion gibt, die ja wieder neue Bearbeitung ist, weil ich würde schon sagen, dass die Realverfilmung, auch wenn es im Wesentlichen ja, also selbst von der Ausstattung her, also das Biest und so weiter, die haben ja das Gewand an und auch der Hausrat schaut so aus,
ja,
wie jetzt im Zeichentrickfilm oder im Animationsfilm.
Komplett.
Aber trotzdem würde ich auch sagen, das ist schon ein neues Werk. Ja.
Aber wie gesagt, nur auf die Bearbeitung, nicht auf das Original.
Ja.
Das heißt, ja, wenn man eine neue Version machen möchte.
Ja, dann.
Deswegen gibt es ja auch die Version mit der Linda Hamilton und dem Ron Perlman, die im Untergrund von New York spielt.
Ja, genau.
Und die alle anderen.
Ja, die haben ja nur das Thema aufgenommen, aber, ja. das war dann schon wieder.
Es ist schon eine sehr weite Bearbeitung, weil es mit dem Original nicht mehr viel zum tun hat. Also, das ist.
Wenn du eine Frau und ein Schirches bist. Ich habe jetzt immer dazu gesagt, dass, wie das mit den Zeichnungen war. Für den Film haben es 1295 Hintergründe gezeichnet, also Backgrounds. Und jetzt wird es spannend: nur 120.000 Zeichnungen. Das haben wir viel mehr, wie bei deiner Berechnung, wie viel man brauchen würde für einen ungefähr anderthalb Stunden langen Animationsfilm. Ich möchte gern wieder einhaken bei der Selbstjustiz. Wir haben das bei der Folge mit Darkwing Duck, The Duckest Duck bereits, bereits erwähnt. Dass es, also Selbstjustiz haben wir da schon relativ gut behandelt. In dem Fall möchte ich aber irgendwie nur auf das eingehen. Der Gaston zettelt einen Lynchmob an. Und Lynchmob ist jetzt auch wieder so ein Wort, das gibt's. Das gibt's halt als Wort, aber nicht als rechtlichen Begriff. Es gibt kein Lynch-Gesetzbuch oder einen Paragraphen, wo Lynchen als solches Wort oder Lynchmob behandelt wird. Aber es ist doch und trotzdem nicht erlaubt.
Ja, stimmt.
Warum oder wie? Wie ist es geregelt?
Wie bereits beim Darkwing Duck gesagt, also bei der Folge gesagt, ist der Staat Österreich in Österreich der einzige, der eben Gewalt ausüben kann, legale Gewalt, das ist im Imperium oder Staatsgewalt, also quasi Maßnahmen zwangsweise durchzusetzen. Beim Gaston geht es ja so ein bisschen darum, dass er ich sage mal, im besten Fall will er das Biest einsperren, im schlechtesten Fall will er es umbringen und er überzeugte die Bevölkerung des Dorfes, da mitzumachen, also mit Fackeln und Mistgabeln. Wenn man jetzt einmal vom Besseren ausgeht, eine freientziehende Maßnahme, dann ist das einfach nicht zulässig und wäre sozusagen die Anstiftung zur Freiheitsentziehung nach § 99 Strafgesetzbuch. Da war sicher, der Gaston ist sozusagen wesentlicher Anlassgeber im Sinne von § 12 als Bestimmungstäter.
Das haben wir
wahrscheinlich, ja. Also auf jeden Fall zu bestrafen und wahrscheinlich sogar schwerer zu bestrafen.
Wie bei Schneewittchen,
genau.
Die Mutter.
Genau. Allerdings wird es wahrscheinlich sogar eher versuchter Mord sein, also Bestimmung zum zumindest versuchten Mord. Ja. Jetzt muss man wieder auf die Folge von der Ariel eingehen. Was ist das Biest? Das Biest ist ein verwandelter Mensch.
Ja.
Also nicht eine in einen Menschen verwandelte Meerjungfrau, sondern ein Mensch, der in ein Biest verwandelt wurde. Da tue ich mir schon ein bisschen leichter, dass ich sage, nein, es ist eigentlich trotzdem ein Mensch und kein Tier. Also selbst wenn es jetzt eine quasi eine Wehrwesensform ist, also eine nichtmenschliche Lebensform, ist es ein verwandelter Mensch. Und dementsprechend wird er wahrscheinlich als das Biest, als, weil ich glaube, den Namen von dem Prinzen erfährt man hier, wird man quasi sagen, es ist ein Mensch. Also es wird auf jeden Fall nichts mit Tierquälerei zum Tor haben, nichts mit Sachbeschädigung, sondern mit Freiheitsentziehung und § 75 Strafgesetzbuch, also Mord.
Ja. Ich habe zwei Fragen jetzt.
Übrigens, das muss ich auch noch sagen, die Todesstrafe in Österreich existiert nicht oder nicht mehr, schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Das heißt, in der ganzen EU übrigens nicht. Das heißt, auch der Staat dürfte quasi niemanden lynchen. Und lynchen heißt im Prinzip aufhängen. Also es kommt ja aus die Western, stellenweise.
So Lynchmobs. Ja. Das ist allgemein war das eine interessante rechtliche Frage, Todesstrafe. Ich möchte aber gerne...
Schlecht zu beantworten, wir haben es
nicht mehr. Wir haben es nicht mehr, ja. Solange man nicht im Militär war, da haben sie es erst viel später abgeschafft. Zumindest
am
Papier.
Das stimmt, ja.
Meine Frage ist die, Manni, so wie die Stiefmutter, einen Menschen bestimme, eine Straftat zu tun, ist das rechtlich in irgendeiner Weise anders zu beurteilen oder schwerer zu beurteilen, wenn ich jetzt sage, der Gaston stiftet oder bestimmt, sagen wir jetzt mal 200 Dorfbewohner dazu an, das Biest in Gefangenschaft zu bringen oder zu töten. Es ist ein Erschwerungsgrund, je mehr Leute ich anstifte.
Ja und nein. Es ist jetzt kein formaler Erschwerungsgrund. Also es gibt ja Erschwerungsgründe im § 33 Strafgesetzbuch, aber die Strafe des Täters, des individuellen Täters, ist nach § 32 StGB immer aus der individuellen Täterschuld heraus zu bringen. Wie funktioniert das? Das ist nämlich nicht nur für Richter und Staatsanwälte interessant, dass wir Richter das entscheiden müssen, sondern auch für mich als Verteidiger interessant. Wenn ich jemanden verteidige, habe ich da mehrere Argumentationsmöglichkeiten. Wie macht man das grundsätzlich? Man nimmt den Strafrahmen, das ist einmal das Erste. Sagt, okay, der Strafrahmen ist von da bis da, so und so viele Jahre. Dann schaut man, wird der Strafrahmen durch Gesetze irgendwie beeinflusst, zum Beispiel durch Jugendgerichtsgesetz. Bei Jugendlichen Strafrahmen, bei gewissen Strafen reduziert sich auf die Hälfte und die Untergrenze, wenn es eine gibt, fällt weg. Eine Möglichkeit. Dann habe ich einen neuen Strafrahmen. Das ist sozusagen der Bereich, wo ich als Richter arbeiten kann. Dann sage ich, okay, ich habe Erschwerungsgründe und Milderungsgründe. Jetzt gibt es Milderungsgründe, die es öfter gibt und Erschwerungsgründe, die es oft gibt, ist zum Beispiel das Zusammentreffen von mehreren Straftaten. Man wird immer nur noch einer verurteilt, aber wenn es mehr sind, dann, also was ich, wenn ich dreimal wo einbrochen bin, dann sind es drei Diebstähle, ich werde quasi nicht, okay, wir nehmen jetzt einmal Diebstähle plus nur mal, das Additionsprinzip, das es in Amerika gibt, wo man dann, was ich, dreimal fünf Jahre kriegt, sondern bei uns kriegt man...
Oder 27 Mal lebenslänglich.
Ja, genau so in die Richtung. Sondern bei uns ist eben das Prinzip, dass sozusagen man sich für einen Strafrahmen entscheiden muss, aber das andere ist erschwerend zu berücksichtigen. Oder man ist geständig, man hat noch nie was gemacht, das sind Milderungsgründe. Da kann man dann sagen, okay, in der Praxis bedeutet das, dass, keine Ahnung, Milderungsgrund, wenn ich unbescholten bin, ja, dann ziehe ich mir grundsätzlich einmal die Hälfte vom Strafrahmen ab. Wenn ich dann nur geständig bin, dann nur mehr die Hälfte. Also bin ich ungefähr auf ein Viertel bis ein Drittel vom Strafrahmen. Und dann tue ich die individuelle Täterschuld ein. Und die individuelle Täterschuld heißt der Gesinnungs-, der Handlungs- und der Erfolgsunwert. Das spragelt man so auseinander. Zumindest ist im Wiener Kommentar des Strafgesetzbuches, einer der wichtigsten, ist das so drinnen. Das heißt, was hat er sich gedacht, was hat er gemacht und was war der Erfolg? Und auf dem kann man wahnsinnig gut argumentieren. Weil der Gaston wird sich gedacht haben, er will das Biest beseitigen, damit er die Bell kriegt.
Ja.
Angestiftet hat er die ganzen Dorfbewohner. Der Erfolg ist jetzt nicht eingetreten, aber der Erfolg wäre eingetreten, das Biest wäre getötet worden. Vergleichen wir das jetzt mit Schneewittchen, mit der bösen Stiefmutter. Sie wollte Schneewittchen beseitigen. Stimmt irgendwie mit der Motivation vom Gaston auf der Ebene her überein.
Überein, ja.
Sie wollte, wäre das, hätte es funktioniert, war das Schneewittchen tot. Stimmt auch auf der Ebene überein. Sie hat aber nur eine Person dazu angestiftet und nicht alle. Da gibt es einen deutlichen Unterschied. Das bedeutet also, bei an sich jetzt gleicher Grundtat war wahrscheinlich der Gaston schwerer zu bestrafen, weil er einfach ein größeres Übel in der Gesellschaft angerichtet hat.
Ja. Auf das kann man also als Richter
Rücksicht kann man bei doch nehmen, ja. Nicht nur kann man, sondern muss man auch.
Man Rücksicht nehmen.
Ja. Und dann muss man natürlich nur sagen, es gibt den Präventionsgedanken, also das Strafrecht sollte ja auch soll ja nicht Rache sein, sondern sollte ja sozusagen verhaltenskorrigierend sein. Also quasi was, die Spezialprävention, was muss ich für Reaktion setzen, damit sich der Täter merkt und was muss ich für Reaktion setzen, generalpräventiv, damit sich die Gesellschaft merkt. Genau, ja. Genau. Und man fühlt sich an das Strafrechtsstudium erinnert. Gell?
Ja, natürlich. Ja,
genau. Also quasi, dass man der Gesellschaft sagt, das geht so nicht. Und genau in der Richtung muss man dann die Strafe sozusagen ausmessen.
Okay. Ja. Meine zweite Frage, die du jetzt da gesagt hast, so, wir haben ja gehabt, sozusagen die Ursula als quasi menschliches Wesen, weil eigentlich nicht wirklich. Und dann hast du Werwesen erwähnt. Ja. Würdest du Werwölfe oder Werwesen wie das Biest und Vampire ähnlich wie das Biest in Schöner das Biest rechtlich kategorisieren?
Ja.
Schon, also, weil sie eigentlich Vampir, alles nur Menschen waren.
Ein Vampir ist, ich meine, bei einem Vampir kann man jetzt streng genommen, muss man sagen, er ist kein Mensch mehr, weil er gestorben ist.
Schwierig, genau.
Ja, es kommt aber jetzt auf die Lore drauf an.
Also es kommt aber auf die, genau, wie Vampire funktionieren.
Genau, wie Vampire funktionieren. Aber grundsätzlich kann man ja von einem menschenähnlichen Intellekt sprechen. Der hat quasi durch das Blutdurst, also durch die Bestie, wenn man jetzt bei Vampire Roleplaying Game ist, der quasi da durch diesen inneren Trieb mehr oder weniger beeinflusst wird. Bei einem Werwolf ist wieder die Frage, ist es sowas wie der Wolfman, also dann quasi so wie der Hulk, der so irgendwie schon nur zu rationalen Gedanken fähig ist, aber nicht mehr viel, oder wird der einfach wirklich zu einem Wolf, also zu einem Tier?
Genau.
Es gibt ja so Werwölfe, die sich nachher nicht mehr daran erinnern, weil es quasi Werwolf waren. Also die wissen nur, okay, sie sind jetzt...
Es ist was gewesen,
ja. Aber das Biest ist ja quasi zwar äußerlich transformiert und vielleicht auch von den Aggressionslevel her hächer, aber letztlich innerlich ja eigentlich nicht transformiert. Wenn man sich so den Film anschaut, weil er kann ja normal sprechen und so weiter. Er ist halt seit Jahren dort in dem Schloss gefangen und ist
dadurch sozial inkompetent.
Genau, und ist dadurch sozial inkompetent, ja.
Okay. In der original englischen Fassung ist die Dame Angela Lansbury die Stimme von der, ich weiß nicht, wie es heißt, das gibt's ja gar nicht.
Von der Madame Teapot?
Von der Madame Teapot. Und die hat währenddessen aber gleichzeitig auch, auf Englisch heißt es Murder, She Wrote, aufgenommen. Das ist bei Anrufmord, nein.
Ja, doch, bei Anrufmord.
Es heißt anders.
Mord
ist die Hobby.
Mord ist die Hobby, ja.
Ja, das ist die Angela
Jessica Lansbury. Fletcher.
Genau, das ist Mord ist die Hobby. Die hat das zusammengebracht, dass sie quasi während der Dreharbeiten halt dort die Jessica Fletcher ist und dann in den Pausen die Madame Teapot aufnimmt. Wiederum einmal nicht ausgegangen ist es sich bei Sir Patrick Stewart. Der hätte eigentlich den Cogsworth, also auf Deutsch den von Unruh, sprechen sollen.
Das ist die Uhr quasi, oder?
Die Uhr, die Standuhr, die große. Es ist ja nicht ausgegangen, weil er eben wieder einmal der Captain Jean-Luc Picard war.
Immer er hat, Jean-Luc Picard.
Er hat aber dann in Chicken Little eine Sprechrolle gehabt und in Bambi 2, The Great Prince of the Forest. Das war 2005 und 2006, da war TNG schon vorbei. Ja. Natürlich.
Ist er dann Bambi gestorben, oder was?
Hunting Season's over. Da gibt's einen SNL-Clip mit The Rock als Bambi.
Ziemlich cool. Bambi Returns,
ja.
Es war übrigens auch der Sir Ian McKellen in Talks, ob er den Cogsworth sprechen soll. Das ist ja auch nicht ausgegangen, aber der hat dann 2017 in der Version
mit Emma Watson
Den Cogsworth gespielt. Am Schluss sieht man ja dann auch in der
Form,
in echt. Und die tatsächliche Stimme vom Cogsworth war dann der David Ogden Stiers. Nur, dass ich das auch vollständigkeitshalber erwähnt habe. Ein großer Teil von diesem Märchen, egal ob es Disney ist oder die Originalversion oder irgendwelche anderen Versionen, ist es, ist das Eingesperrtsein. Also dieser Freiheitsentzug. Und oft wird ja auch der Film vor allem kritisiert, dass er das Stockholm-Syndrom befeuert sozusagen. Also dieses Syndrom, dass sie Geiseln in die Geiselnehmer entweder verlieben oder zumindest sehr tiefgreifende Sympathien entwickeln in der Zeit der Gefangenschaft.
In der schwedischen Gardinen musste ich Stockholm-Syndrom bedienen. Ja, war ich Gast? Naja, fast.
Sehr gut.
Danke, das habe ich mir gemerkt, weil der Max hat ja bei unseren Live-Auftritten macht er immer einen Bell-Rap. Innerhalb der Ballade der enttäuschten Märchenprinzessinnen.
Ja, stimmt.
Und das ist ein Teil des Bell-Raps.
Mo, kurz gesagt. Und so weiter. Also, mir geht es jetzt aber nicht so stark darum, was das Einsperren, das ja auch als rechtlichen Begriff nicht gibt, sondern eher die Freiheitsentziehung oder in irgendeiner Weise Nötigung, je nachdem, wie es dann ausgestaltet ist, sondern mir geht es mehr um das. Die Bell sagt ja zum Beast, nimm mich anstelle meines Vaters. Das heißt, man könnte eine gewisse Freiwilligkeit unterstellen, der Bell in diese Gefangenschaft zu gehen.
Also Vertragsänderung.
Ja, genau. Vertragsobjekt.
Interessanter Gedanke. Ja. Werde ich bei meiner nächsten Strafverhandlung mal ansprechen.
Ja. Für mich geht es mehr um diese Frage, kann man als Opfer in eine nach dem Strafgesetzbuch sanktionierte Tat einwilligen. Sei es jetzt diese Gefangenschaft, also die Freiheitsentziehung oder, weiß ich nicht, es gibt ja immer wieder so ganz gruselige Fälle, wo, das ist jetzt vielleicht eine kleine Trigger-Warning, wo Menschen sagen, du darfst ein Stückchen von mir essen oder so.
Es gibt ja auch andere Verträge, wo man sagt, okay, man tut sich ja privat ja an wen anderen unterordnen und hält das vertraglich fest für den Zeitraum des Spiels.
Ja, des Spiels, das ist auch eine Abwandlung davon, genau. Oder Kaufmann von Venedig, Pfund meines Fleisches und so weiter. Also wie ist das? Kann ich das machen als Opfer?
Wir müssen nicht so düster werden in dem Fall, aber in einem für uns, glaube ich, auch sehr komischen Bereich gehen, nämlich Fußballspiel. Das ist nämlich bei Fußballspielen immer wieder die Diskussion, kann ich in einer Sportart inhärent in Verletzungen einwilligen, die dort einfach möglich sind? Also quasi bei einem Foul ist ein Foul eine Körperverletzung. Also wenn ich bei ihm quasi reinspringe, ist das, und das wird sehr oft so gesehen, dass man sagt, okay, also ein gewisses Lebensrisiko besteht und ich habe eine gewisse Einwilligung. Und das, was du sagst, das gibt's wirklich, das ist im Thumbs-up-Bereich. Hab da schon mal beraten dürfen, so skurril das jetzt klingt, das ist wirklich um einen sogenannten Sklavenvertrag, nennen sie das, gegangen, wo einfach in dieser Situation, diese sexuelle Situation, einfach zuerst ganz klar und auch sehr, sehr fachlich eigentlich ausgemacht wird, was geht nicht und wo sind die Grenzen. Was man wahrscheinlich als Art sittenwidrigen Vertrag wahrscheinlich einordnen müsste, aber durchaus auch vernünftig ist, dass man sich das ausmacht. Das heißt, aus meiner Sicht kann man zumindest kurzzeitig in eine Inhaftierung bzw. in ein Eingesperrtsein mehr oder weniger irgendwie einwilligen. Ich glaube aber trotzdem, dass das bei der Bell ein bisschen was anderes ist. Ja, ich meine, es geht ja gut, sie hat genug Lesestoff für die nächsten 3000 Jahre. Gehen wir jetzt von der Strafbarkeit aus, ist es die Freiheitsentziehung nach § 99 Strafgesetzbuch. Das heißt, das Biest, wurscht ob er adlig ist oder nicht, ist dadurch strafbar. Strafbarkeit ist auch dann gegeben, wann sozusagen das Gefängnis, also ein goldener Käfig ist, wie sie bei ihr ist, also dass sie trotzdem nur eine gewisse Bewegungseinschränkung hat. Es gibt natürlich allfällige Rechtfertigungen, das war die vertragliche Geschichte, die elterlichen Erziehungsrechte, die sagen, du pass auf, du bleibst jetzt da, oder auch das private Anhaltsarrest. Hausarrest wahrscheinlich ist schon heutzutage eher das Hauptproblem, oder einfach die auch Dinge einschränken können. Die sagen, okay, also zum Beispiel ein Kleinkind temporär in einem Gitterbett zu beschränken, ist ja elterliches Erziehungsrecht. Ja. In Wirklichkeit, ja. Es gibt auch das private Anhalterecht, § 80 Strafprozessordnung, Absatz 2, haben wir in dieser Staffel bereits besprochen. Was interessant ist, ich habe mir das auch angeschaut, und zwar, ob man auch nachträglich in eine Freiheitsentziehung einwilligen kann. Und es gibt tatsächlich ein Judikat gefunden,
Grenzfälle der Lawbusters.
Die Grenzfälle der Lawbusters, Fringe Law. Ein Urteil vom OGH der fünften Senates, 585 aus 52, also aus dem Jahr 52. Und zwar ist da offenbar darum gegangen, eine Person mit Behinderungen, die nachträglich sozusagen in ihre Freiheitsentziehung eingewilligt hat, wie das auch immer genau passiert ist. Und da ist gesagt worden, dass das nicht geht. Also das heißt, dass wenn man später freiwillig sozusagen sich begibt, ist die Strafbarkeit ab diesem Zeitpunkt auszuschließen, davor ist sie aber gegeben.
Aha.
Das bedeutet, wenn die Bell jetzt die freiwillig in, also es hat Gefangenenaustausch wirklich absolut freiwillig hineinbegeben hat, dann war beim Vater Freiheitsentziehung, definitiv. Bei ihr vielleicht nicht, allerdings, wie du zuerst schon angesprochen hast, könnte es eine Nötigung sein, weil sie ja quasi gewusst hat, okay, entweder sie oder ihr Vater.
Ich wollte gerade sagen, ganz damit, freiwillig ist es trotzdem
nicht. Damit ist es nicht freiwillig. Viel spannender ist das, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt, zumindest im Film, wo sie sich quasi ins Biester verliebt, man so ein bisschen das Gefühl hat, sie will ja auch gar nicht mehr weg.
Ja.
Und spätestens ab dem Zeitpunkt ist eine Freiwilligkeit anzunehmen, aber vorher ist es strafbar. Aber,
ja.
Es waren nicht die Lawbusters und es war nicht der Spoiler Alert Podcast, wenn ich nicht einen Verteidiger-Pro-Tipp hätte.
Ja? Verteidiger-Pro-Tipp.
Verteidiger-Pro-Tipp. Angenommen, das Biest wird angeklagt. Wegen Freiheitsentziehung.
Wegen Freiheitsentziehung, ja.
Ja? Dann gibt es eine Möglichkeit, weil wenn es sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Lebensgemeinschaft mit der Bell befindet, dann hat die Bell nach § 156 Strafprozessordnung die Möglichkeit, sich der Aussage zu entschlagen. Und wenn sie die Einzige ist, die sagt, ja, der hat mich entführt, und sie sagt dann, ich enthalte mich der Aussage, das geht nämlich auch rückwirkend. Also auch wenn es vorher schon bei der Polizei was ausgesagt hat, dann wird der Fall der Staatsanwaltschaft zusammenbrechen.
Weil es dann, wo kein Kläger, da kein Richter ist, oder wie?
Ganz genau, weil es dann nicht strafbar ist. Also es wissen alle, was passiert ist, aber man kann es formal nicht verwenden.
Das wäre ein großartiger Film. Oder zumindest eine Folge von irgendwelchen Juristen. Von einer Serie. Für
allerdings natürlich müssen die Bediensteten im Mund halten,
ja.
Weil die Bediensteten sind ja keine Lebensgefährten und deswegen sind die Zeugen, die sie nicht entschlagen.
Aber dadurch, dass die ja alle keine Menschen sind, weil sie ja verwandelt worden sind in Gegenstände.
Aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Obwohl sie hat die Lebensgemeinschaft mit ihm noch, da ist er noch als Biest, ja, stimmt
ja. Ja, dann könnte man sagen, ein Kaffeeservice kann nicht als Zeuge vorgebracht werden.
Es ging sich knapp aus, ja.
Boom. Das ist Pro-Tipp.
Es ging sich knapp aus. Allerdings muss man, aber man muss eins dazu sagen, weil das ist jetzt so fantastisch anhört, dass solche Dinge passieren wirklich. Also wir haben.
Deswegen habe ich gesagt, das war eine interessante
Folge. Und es hat leider auch, muss man sagen, also einen sehr negativen Aspekt manchmal, muss man ganz ehrlich sagen, weil es zum Beispiel ein Problem sein kann bei häuslicher Gewalt.
Ja.
Also da, es ist, ich würde es jetzt geschlechtsunabhängig sagen, Täter und Opfer. Opfer zeigt bei der Polizei an, im Nachhinein findet man wieder zueinander, mehr oder weniger, ja. Ich mache ins Mikrofon jetzt sozusagen die Gänsefüßchen.
Gänsefüßchen
so und dann sagt auf einmal das Opfer, ich entschlage mich der Aussage. Der Täter sagt, er schweigt.
Natürlich nichts, ja.
Und dann wird schwierig.
Und dann gibt es keinen Kläger mehr.
Dann gibt es keinen Fall mehr und ja. Dann bricht die Anklage der Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal zusammen.
Das heißt, dieses Verweigerungsrecht, also diese Enthaltung.
Entschlagungsrecht.
Oder Entschlagungsrecht. Ja. Ich glaube, der eine oder andere kennt das unter Zeugnisverweigerungsrecht oder sowas auch. Habe ich das immer nur dann mit meinen Lebensgefährten oder Gefährtin oder habe ich das als Familienmitglied genauso? Oder wie muss da die Konstellation sein, damit das funktioniert?
Es ist grundsätzlich so, wir unterscheiden tatsächlich zwischen Zeugnisverweigerungsrecht und Entschlagungsrecht. Ein Verweigerungsrecht haben Personen, die im Gesetz definiert sind. Zum Beispiel Geistliche, Beichtgeheimnis, und Rechtsanwälte im Sinne der rechtsanwaltschaftlichen Verschwiegenheitspflicht zum Beispiel. Dann gibt es das Entschlagungsrecht. Das sind Personen, die werden quasi gefragt, ob sie Aussagen, also die einen dürfen nicht vernommen werden und die anderen werden gefragt, ob sie aussagen möchten oder nicht. Und wenn sie sagen, ja, ich möchte aussagen, dann müssen sie auch wahrheitsgemäß aussagen. Und das sind primär Verwandte. Also wir reden von Verwandten in auf- und absteigender Linie, von Ehegatten und von Lebensgefährten. Allerdings sowohl bei Ehegatten wie auch bei Lebensgefährten nur während aufrechter Beziehung.
Mhm.
Früher war das ja so, dass bei Lebensgefährten nur während aufrechter Beziehung war, während es bei Gatten auch bei im Falle der Scheidung noch hinein war. Und das ist mittlerweile angeglichen worden, weil man da gesagt hat, das ist eine Ungleichbehandlung.
Von Gleichem.
Von Gleichem in dem Fall. Im Gleichen, also das Gleiche zotswidrig, ja. Genau. Und das ist durchaus spannend, ja, weil gerade jetzt in Bereichen, die, sage ich mal, sehr im Familienbereich sind, man da unter Umständen wirklich ein Thema hat, wenn sozusagen niemand etwas sagt, weil der Beschuldigte kann ja schweigen. Und wenn niemand etwas sagt, kann ich tausendmal irgendwie nachweisen, dass da irgendwas sein kann, zu einem gewissen Grad. Also kann ich es wissen, ja, oder vermuten, aber ich kann es nicht nachweisen. Und das ist auch was man in der Verteidigung nutzen kann, obwohl wir natürlich Zeugen nicht beeinflussen dürfen. Also ich darf eigentlich nicht zu ihm hingehen und sagen, du pass auf, du sagst nichts. Ja. Was ich natürlich machen kann, das ist zutreffend, ist meinem Mandanten auf das Aussageentschlagungsrecht aufklären, ja. Beziehungsweise das Ganze halt im Internet auch entsprechend bekannt geben. Ja. Das darf man. Aber das ist oft, und man muss auch trotzdem sagen, es gibt gewisse Konstellationen, wo zwar der Beschuldigte schweigt und der Lebensgefährte sich entschlägt, aber trotzdem es separate Beweise gibt. Also bei einem Polizeieinsatz zum Beispiel hat man dann die Polizisten, die man einvernehmen kann. Also es ist jetzt nicht so die Smoking Gun, wie man vielleicht glaubt, muss man sagen.
Darum, müssen gesagt, wir halt für die Folge, die ich gemeint habe, konstruieren.
Müssen wir für die Folge konstruieren. Wobei, wie gesagt, da zum Beispiel ist es so, also wenn ich das jetzt verfolgen würde, würde ich das Biest anklagen, dann habe ich schon mal das Problem mit Bell, ihren Vater, der ja zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie verschwägert ist, also der als Zeuge aussagen müsste. Das ist ja der Vater von der Lebensgefährtin und vom Geschirr,
ja.
Und vom Hausrat, die ja das Bedienstete trotzdem aussagen müssen.
Ja,
also
genau, ja.
Recht drüber kommen wir da auch nicht. Ja. Aber es ist trotzdem ein verteidiger Pro-Tipp.
Abschließend, wir sind im Jahr 1991, in dem der Film rausgekommen ist. Davor wurde er eben gemacht und sie haben für diese Kampfszene zwischen Gaston und Beast am Dach am Schluss überlegt, Computertechnologie zu verwenden. Es war aber noch nicht sehr weit fortgeschritten, genauso für die Verfolgungsjagd im Wald. Und dadurch, dass die Technologie noch nicht so weit war, haben sie dann gesagt, wir konzentrieren uns für diese Technologie nur auf eine Szene, und das ist die Szene im Ballroom, wo sie tanzen miteinander. Tell us all this time. Und sogar für diese Szene war diese Technologie noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie nicht genau gewusst haben, ob sie zeitlich ausgeht, dass das gerendert wird sozusagen, dass sie eine Fallback-Strategie gehabt haben, und haben gesagt, wir machen, wenn es ohne Strecke reißen, machen wir die Ice Capades. Variante, und das ist einfach nur die zwei, die tanzen in einem Spotlight. Das ist einfach nur schwarz rundherum. Schick. Weil das wird sich sozusagen hoffentlich ausgehen.
Aber ist nicht sogar die Szene dann immer aus Werbung gezeigt worden oder sowas?
Ja, natürlich, weil es ja ausgegangen ist. Und es ist ja wahnsinnig, also das hebt sich einfach schon davon ab. Es ist sehr smooth und riesengroß, das Ganze. Es wirkt einfach extrem herrlich und fantastisch und schön. Das ist schon was, das extrem gut gemacht haben. Aber apropos keine Zeit, das, was ich ganz am Anfang mal kurz angesprochen habe in unserem Gespräch vor der Folge, ist das, wenn man sich anschaut, wann zeitlich gesehen dieser Film beginnt, so mit der Bell, es ist halt sehr schön, es ist schön draußen, es erscheint die Sonne, es ist irgendwie so, sagen wir mal, beim besten Goodwill irgendwie Herbst.
Ja.
Die Zeit vergeht dann aber schon sehr stark in Richtung Winter und es schneit. Und ich weiß ja zum Beispiel auch bei dem, eine große Szene ist beim neuen Live-Action-Film, ist die Schneeball-Szene, wo dann das Biest diese, also ein bisschen so quasi over the top spielt mit den Schneebällen. Und eigentlich ist aber so, dass das ganze Märchen, wenn man sich durchdenkt, was wirklich passiert, die Bell lebt mit dem Vater, der Vater wird entführt, dann sagt die Belle zum Beast, ich mache das statt dem Vater, der Gaston kommt drauf, holt den Lynchmob, geht zum Beast mit dem Lynchmob, kämpft, verliert, Belle schafft, dass sie das Beast und der Hausrat zurückverwandeln, und auch wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Also das Ganze ist wenige Tage eigentlich, sagen wir mal vielleicht 3-4 Tage, eine Woche. Es ist grundsätzlich bis jetzt immer ein großes zeitliches Mysterium gewesen, wie sich das ausgeht. Das aber, es ist jetzt der 2. September, vor nicht ganz einer Woche war in der Schweiz innerhalb von einem Tag der Temperaturunterschied zwischen 30 Grad plus und 0,5 Grad Plus, so dass es quasi am einen Tag war Badewetter und supergeil in die Fluten springen und tags darauf war Schneegestöber. Also mittlerweile sind wir in einer Zukunft angekommen, in der sogar diese mysteriöse Timeline von Schön und das Biest mit dem Klimawandel erklärbar wird. Und das war die Folge, die Schön und das Biest. Möchte jemand von euch noch etwas sagen dazu? Mit einem breiten Bogen durch die juristische Landschaft in Österreich.
Tour de Disney, dritte Staffel.
Nämlich nicht nur das Ende der Folge, sondern Ende der Staffel. Wir haben ziemlich viel diesmal aus unterschiedlichen Blickpunkten beleuchtet, finde ich. Also vielleicht nicht, vielleicht immer wieder uns leicht wiederholt, aber doch neue Aspekte, sodass man durchaus mittlerweile davon ausgehen kann, dass man schon im Sinne der Rechtsvermittlung einiges lernt dabei auch.
Definitiv.
Vielen Dank, lieber Michael, für deine Unterstützung in technischer Hinsicht, aber auch für deine Fragen und deine Einwürfe immer wieder. Die geben dem Ganzen eine etwas unvorhergesehene Wendung immer wieder. Und das ist, glaube ich, sehr auflockernd. Das macht es sehr gut, sehr spannend für mich auch. Und danke, Michael, dass du die rechtlichen Fragen vorbereitet hast. Danke auch, dass du als kleiner Bub so viel Tag in Tag geschaut hast.
Immer gerne, ich werde es jederzeit wieder.
Ja. Es war großartig. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit euch über das Ganze zu sprechen und eigentlich den ganzen Tag mit euch zu verbringen und über die unterschiedlichsten Themen abzunörden. Vielen Dank und zu guter Letzt vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Law-Lovers, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir haben einige rechtliche Aspekte und Filme abgedeckt, die auch für euch interessant waren. Bei Fragen, bei Anregungen, jetzt mal im Ernst, und vielleicht bei Tipps oder bei Anregungen in Richtung, was könnte man denn in der vierten Staffel machen, bitte schreibt uns. Wir haben eine Homepage, wir sind auf Instagram, also die Homepage ist www.lawbusters.at. Wir findet uns unter Lawbusters Austria auf Instagram. Und ihr könnt dem Michael direkt eine Mail schreiben oder mir eine Mail schreiben. Und wir sind offen für diese Anregungen, für Ideen, für Kritikpunkte. Wir haben auch schon Kritik, die wir bekommen haben, umgesetzt und haben die Folgen, wenn man genau aufgepasst hat, von der ersten Staffel auf zur dritten jetzt schon tiefgreifend verändert. Also Aufruf, Interaktion, meldet euch bei uns. Danke noch einmal und seid freundlich. Auf Wiederhören.
Bis bald.
Baba.